Immer bereit. Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und weil ich jemand bin, der seine Familie gerne in seine Arbeit involviert und für alle, die es noch nicht wissen, es gibt diesen Podcast ja jetzt auch zu sehen.
In Farbe.
Und da ist sehr vielen Leuten aufgefallen, dass
Pascal
und ich uns verdammt ähnlich sehen. Mhm. Markus natürlich auch, aber nicht so doll. Mhm. Trotzdem ist die Brüderlichkeit bei Markus und mir vielleicht, wahrscheinlich haben wir, es ist wieder so ein schlechtes Klischee, oh, sie haben blonde Haare.
Das ist also schon Blondinenrassismus oder sowas.
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Soweit würde ich nicht. Auf jeden Fall, Markus ist da.
Hi.
Und Pascal ist auch da.
Hallo.
Es ist schon wieder die PMS-Runde ohne S, also.
Ich habe übrigens kein Problem damit, wenn Leute denken, dass wir verwandt sind.
PMS ohne S?
PMS ohne S, also ohne Schuss. Also
ja, ja, du bist unser S. Du bist das eigentliche Schuss. S im PMS.
Ja. Nein, aber es ist ja auch der Schuss.
Ja, ja, ist auch der Schuss. Podcast mit Schuss ohne Schuss.
Es ist nur Podcast mit jetzt. Und wir reden heute über Edgar Wrights Running Man. Bevor wir das tun, hier noch kurz der Hinweis, diese Ausgabe wird euch wie immer präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für große Blockbuster, packende Serien-Highlights und exklusive Originals. Heute haben wir wieder einen besonders spannenden Tipp für alle Serienfans. Seit dem 12. November könnt ihr auf Paramount Plus endlich die zweite Hälfte der fünften und letzten Yellowstone-Staffel streamen. Das Finale liefert nicht nur die Antwort darauf, was mit Hauptdarsteller Kevin Costner geschieht, sondern zeigt auch, wie es auf der Dutton Ranch weitergeht, bevor das Franchise dann im kommenden Jahr mit einigen weiteren Spin-offs ausgebaut wird. Falls ihr Paramount Plus noch nicht abonniert habt, könnt ihr den Dienst ganz unkompliziert 7 Tage lang kostenlos testen. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. So,
das war's. Hat dir aber jemand hier wieder lange Sätze reingeschrieben?
Bandwurmsätze, schrecklich.
Das ist okay, ich bin's ja gewohnt.
Du bist jetzt ja auch Profi.
Also ich, bevor wir loslegen, es ist mir gerade wieder aufgefallen, seitdem wir auf Kamera sind, ich mach deutlich mehr den hier.
Ja.
Und für alle, die das jetzt nicht sehen, er
müsst ihr auf YouTube gehen, was ich meine.
Dreht sich hin und her.
Er zieht deutlich öfter seine Hose, oder?
Ich mach den
hier. Ja, stimmt, ja. Na, das macht er nur bei PMS.
Müssen wir das jetzt merken, dass ich das nicht mache?
Ja, so sorgt ein bisschen für Dynamik im Bild.
Stimmt. Oder soll ich so ein bisschen rumrollern?
Sonst hat man ja gar nichts zu gucken.
Ja.
Sollen wir noch sagen, dass wir auch hier auf dem Boden noch einen Gast haben?
Nee, das vielleicht bleibt, enthüllt das er sich selber das ist, noch.
Ich weiß nicht mal, ob man den gerade hier im Bild sieht.
Okay. Befürchte fast nicht, aber vielleicht zeigt er.
Vielleicht springt er ja noch am Tisch zwischendurch.
Das ist Pascals großer Penis. fällt bis zum Boden.
Der ist der Gast auf dem Boden. Genau. Ja. Das kann man bei YouTube leider nicht zeigen.
Ja.
Ist dann auf unserem OnlyFans-Account dann.
So ist es.
Ja. Das ist OFPMS. Ganz aufregend.
Sehr gut.
Gut, wo waren wir jetzt?
Egal.
Running Man. Die Verfilmung eines Buches von Stefan König.
Oder Richard Bachmann.
Das er aber damals ja noch unter seinem Pseudonym Richard Bachman veröffentlicht hat. Der Roman kam 1982 raus. Pascal, habe ich gehört, hat recherchiert.
Ich habe ein bisschen recherchiert, genau.
Hat recherchiert und etwas herausgefunden. Etwas sehr Spektakuläres.
Sehr Spektakuläres.
Markus, halte ich fest.
Nämlich, was schätzt du, wann hat Stephen King offenbart, dass er Richard Bachman ist?
1986.
Fast, 1985. Ja. Und was ist 1987 passiert?
Der erste Running Man ist rausgetroffen. Entschuldigung, ich mache auch meine Hausaufgaben.
Mal. Guck mal, wie das hier läuft.
Ja. Geil, oder?
Wir spielen uns die Bälle zu.
Das Podcast fertig.
Das ist eine krasse Recherchearbeit hier.
Ja, ja. unser Team im Hintergrund, unsere Redaktion hat das gemacht.
Und es hat tatsächlich ja ein fleißiger Journalist herausgefunden.
Genau, dessen Name mir gerade entfallen. Louis?
Also der hat es nicht selber enthüllt oder was?
Nee. Nein, also damals. es gab tatsächlich, also ich habe die Story mal gelesen, es ist ein Journalist, ich glaube, der hat zu dem Zeitpunkt auch in irgendeinem Buchladen gearbeitet und hat halt bis zu dem Zeitpunkt so gefühlt alles von Stephen King gelesen und ihm sind dann so in der Schreibweise und in der Art und Weise, wie Richard Bachman sich dann ausdrückt, ist ihm irgendwie, und dann ist, glaube ich, auch irgendwie, weil das Lektorat und irgendwie, also der hat
Copyright-Hinweise
waren
es dann
auch. Hat dann irgendwie so eins und eins zusammengerechnet und hatte, glaube ich, sogar Stephen King angerufen oder angeschrieben und meinte, ey, du, sag mal.
Hey, Stephen.
Bist du das?
Stephen King ist dann auch sogar darauf eingegangen und ich glaube, die haben dann relativ lange so ein Interview auch geführt, wodurch das dann letztendlich rausgekommen ist.
Ach, verrückt.
Ja. Hat jemand von euch den Roman eigentlich gelesen?
Nee.
Tatsächlich nicht. Jetzt komme ich wieder hier und hier, glaube ich, den Roman gelesen. Na,
immerhin einer von uns.
Ja, super. Nee, ich habe den, das ist ja bei den Bachman-Romanen, das ist ja auch das Spannende, das ist ja nicht so King-typisch. Ne? Also ich meine, du hast Running Man, wir haben The Long Walk, den wir dieses Jahr auch schon als Film hatten. Wir hatten
Roadwork
und
Thinner.
Und dann aber auch noch der Roman, den King ja mittlerweile selbst rausgenommen hat, Rage, oder wie er bei uns heißt, Amok.
Den habe ich gelesen.
Wo es um den Jungen geht, der seine Klasse als Geisel nimmt. Und das sind alles so Romane, wo du auch merkst, okay, da war ein Stephen King sehr, sehr jung. Da war ein Stephen King noch sehr ungebremst und irgendwie auch wütend auf die Welt oder man weiß es nicht so genau.
Und ich finde auch deutlich konzentrierter. Die Schreibe war deutlich konzentrierter. Die hat mich sehr an die Schreibe von Jack Ketchum erinnert. Hast du schon mal was von Jack Ketchum? Genau, das ist dann, also erinnert ja auch sehr stark an Stephen King, nur deutlich konzentrierter, aber wütender.
Der Vater von Ash Ketchum von Pokémon.
Richtig.
Genau der. Ja, weil Stephen King hat ja irgendwann angefangen, so, also Stephen King ist für mich ja so der König der Ausschweife.
Ja.
So gerade. So, ja, dachte ich eigentlich auch immer, aber Stephen King ist dann noch krasser, weil der fängt dann erstmal 100 Seiten an, lang irgendwie abzuschweifen und auszuschweifen.
Wie lange dauert das, bis S losgeht?
Ja, naja, genau.
Hey, come on. Bis was losgeht?
Bis was losgeht? Das S von PMS.
Badum, pump.
Hätten wir noch eine Weile weitermachen können. Ja.
Und die Dinger, die, also auch Running Man, der Roman, das ist ja sofort, du lernst Ben Richards kennen, der ist am Arsch, seine Tochter ist krank, seine Frau war vorher sogar noch Prostituierte und er will das alles nicht mehr und deswegen geht er dann halt schnurstracks zum Network dahin und lässt sich dafür irgendeiner dieser wilden Shows einschreiben und legt dann halt los mit diesem Running Man-Ding.
Obwohl er genau das nicht wollte, Running Man.
Genau.
Alles außer Running Man, aber.
Ja. Ist im Buch auch so? Also
ja, weil er ist ja so ein wütender Bursche und die machen ja da auch so Screenings und Tests mit denen und dann stellt sie heraus, er ist der perfekte Kandidat, um in Lift Nummer 6 zu gehen und fährt dann da hoch zu seinem Schicksal. Und da reden wir gleich noch drüber. Der Roman ist dann auch krasser als das, was uns Edgar Wright dann abliefert. Aber bevor wir dazu gehen, gehen wir erstmal noch ins Jahr 1987 zu einer Verfilmung, die gar nicht mehr so viel mit dem Running Man eigentlich zu tun hat, trotzdem irgendwie so gewisse Kernpunkte natürlich mit aufnimmt. Unsere Hauptfigur heißt immer noch Ben Richards.
Und das war's.
Und es gibt immer noch eine TV-Show namens Running Man, wo Leute Running gejagt werden und gekillt werden von Sub-Zero und seinen Freunden. Nee, wie heißt der andere? Captain Freedom?
Ich glaube, oder? Und
Dynamo. Und der Chainsaw-Massacre-Man und
Leatherface?
Ja, genau. Captain Freedom. Jesse Ventura. Die haben ja dann auch in Predator Dinge gejagt, die bluten, weil wenn sie bluten, dann können wir sie töten. Und ich mag den immer noch. Also den von 87. Ja. Ich muss aber auch dazu sagen, das war damals, glaube ich, so einer der Filme, ich weiß nicht, war das so ein Kabel-1-Film oder so. Ich habe den auf jeden Fall echt häufig gesehen, so als Kind, so. Und der ist einfach irgendwie im Kopf geblieben.
Ging mir ähnlich. Also ich habe den auch viel im Fernsehen früher geguckt. Und das ist allein deswegen, also ich habe ihn jetzt auch wirklich nochmal geguckt vor dem Neuen. Macht mir immer noch Spaß. Also er ist eigentlich kein wirklich guter Film. Und auch Arnie lebt auch von Arnie in seiner Hochzeit, ist super. Aber auch er hatte auf jeden Fall bessere Filme zu der Zeit. Aber es ist bei mir auch durch Nostalgie wahrscheinlich verklärt, aber es ist irgendwie charmant, macht mir Spaß. Also war wieder sehr unterhaltsam.
Ist ein tumbes Vergnügen, würde ich sagen. Genau. War ja auch lange indiziert. Das war einer der Filme, die ich mir damals aus Österreich importieren lassen habe.
Ach, echt?
Ja. Okay, den,
das ist krass, ist aus heutiger Sicht, ne?
Ja, ist irre. Eben, ne? Ist irre.
So, weil, wenn man sich fragt,
und dann habe ich den damals geguckt mit, ich weiß gar nicht, mit 13 und dachte mir, naja.
Ja, ne? Warum initiieren?
Ein bisschen,
ne?
Kettensägen-Action, aber die ist ja jetzt auch nicht super, ist nicht so blutrünstig. Nee, ja. Aber der macht Spaß. Der ist, ja, wie ich gesagt habe, der ist schön tump, der ist einfach straight, bis es keine Stephen King-Verfilmung mehr, das ist ein Arnie-Film.
Ja, ein super One-Liner einfach auch.
Genau.
Also, und die am Stück.
Und die wirklich am Stück, der steht ja nur aus One-Linern.
Ja, der macht Spaß.
Ich wusste gar nicht, dass der Typ, der den Killian in dem Film spielt, das ist der Hauptmoderator von Family Feud gewesen, so was ja irgendwie so für die Zuschauer von so aus den USA ja irgendwie nochmal krasser gewesen sein muss, wenn du den jetzt halt aus dem Fernsehen kennst von dieser familienfreundlichen Show und hier macht er jetzt einen auf
schon ein geiler
großes
Move.
Arschloch. So,
du hast
ist
halt
auf
den
jeden
Typen,
Fall
dann hast du
cool,
diese ganzen Wrestler und was du da noch drin hast und so, das ist irgendwie, die Besetzung ist schon,
ja, sehr bunt.
Ist schon verrückt. Ja.
Also der, aber wie gesagt, ich finde, der macht Spaß. Mhm. Ich komme gerade immer noch nicht über die Tatsache hinweg, dass der irgendwie mal auf dem Index war. Und ich frage mich die ganze Zeit, welche Szenen sind denn jetzt so? Also ja,
ja, damals haben mir so Andeutungen schon gereicht. Also,
genau. Ja,
damals
sei auch, ja gut, und das Fluchen und sowas wahrscheinlich auch.
Ja, weil es war in Deutschland nicht so schlimm, nicht so sehr, aber allein glaube, die Kettensägen-Szene, du siehst halt Blutspritzen und so, du siehst jetzt nicht, wie der richtig zerteilt wird.
Genau, du siehst ja bei Scarface zum Beispiel auch nur die Andeutung mit der Kettensägen-Szene und der war auch ewig indiziert.
Stimmt.
Und thematisch ist natürlich auch, ich weiß jetzt nicht, wie viel Selbstjustiz da nochmal mit reingeflossen ist, aber es ist ja wahrscheinlich letztendlich.
Das ist sowieso immer
auch
in Deutschland schwierig, ja.
Sehr, sehr schwierig. Also wenn es um Selbstjustiz ging, dann war das auch direkt was für ein Index. Aber
ja, und Kettensägen generell, hier Texas Chainsaw Massacre, ich meine,
ja,
gut, halt auch, da wird auch viel angedeutet einfach nur und das hat auch schon gereicht.
Inzwischen FSK 16.
Ja.
Okay. Auch noch passt auch.
Viel, aber
passt.
Passt. So, und das bringt uns jetzt zu Edgar Wright, der jetzt nach Last Night in Soho mit Running Man um die Ecke kommt, den er auch selbst mitgeschrieben hat und uns jetzt hier halt die Geschichte von Ben Richards präsentiert, gespielt von The Man himself, Glenn Powell, den vor allen Dingen Pascal und ich sehr beneiden für seinen Film, den er da mal gemacht hat, mit einer gewissen Dame.
Weil er so schön in so schöne exotische Locations und so.
Ja, genau, vor allem Australien und so. Ja. Und da ist er dann sogar auch vom Hubschrauber ins Wasser gesprungen und so. Das
war schon Abenteuerurlaub, da waren wir sehr neidisch.
Da waren wir richtig neidisch,
auf das Abenteuer.
Ja gut, ich bin auch auf seine Apps neidisch, weil der ist natürlich gut trainiert, der gute Bursche.
Ist ein charmanter Guy, ne?
Der spielt jetzt halt hier den guten Ben Richards, der, wie wir schon angedeutet haben, Geld braucht, weil seine Tochter ist krank. Seine Frau will er nicht mehr, dass sie da in irgendeinem Club noch sich von irgendwelchen Leuten anbaggern lässt. Also geht er da zum Network und will irgendwie was erreichen. Und alles, was er erreicht, weil er so ein Wüterich ist, er kommt zu Running Man, eine Show, bei der man 30 Tage lang durchhalten muss und dann gewinnt man 1 Milliarde US-Dollar. Aber man wird natürlich von den gefährlichen Huntern gejagt.
Durchs ganze Land.
Durchs ganze Land, genau. Nicht mehr wie so eine Arena wie noch bei Arnie, sondern wirklich durchs ganze Land, so wie es ja auch im Buch ist. Und das ist dann so der Film.
Ja. Gut.
Und ich muss sagen, ich bin bei dem echt hin und her gerissen, weil wenn ich es jetzt nur unter der Lupe eines Buchlesers betrachte, dann ist dieser Film, abgesehen davon, dass sie das Ende umändern, eine eigentlich grandiose Adaption, weil es sind wirklich alle Versatzstücke aus dem Roman sind auch hier im Film. Also inklusive, ich gehe da hin, ich mache diese ganzen Tests, dann komme ich in die Show, dann fängt es an, dann helfen mir da Leute, dann helfen mir hier Leute und so weiter und so fort. Und nur das Ende haben sie dann halt komplett abgeändert. Aber ansonsten ist es an und für sich der Roman wirklich in was 2 Stunden Film eingefangen.
Also in der Hinsicht hat er seine Daseinsberechtigung quasi schon erfüllt.
Genau, also er ist auf jeden Fall mehr das, was Stephen King aufgeschrieben hat, als halt Running Man mit Arnold Schwarzenegger.
Diesmal ist der Stephen ja auch sogar als Produzent, also wie viel er wirklich involviert war, weiß man natürlich da immer nicht, aber
das war bestimmt terrifying und amazing.
Wahrscheinlich terrifying. Und er hat, also Edgar Wright selbst hat gesagt, Stephen King hat den geliebt, den Film.
Hat auch
seinen Paycheck geliebt, bestimmt.
Ja, 100 Pro.
Wahrscheinlich
und
schon.
Und Arnie sagt, sagt ja auch, das ist der eine Film, von dem er sich immer gewünscht hat, dass man ihn genau. nochmal remakes. Und den haben sie jetzt Action genommen und die Action ist super und die Story ist super. Und deswegen taucht er ja dann auch sogar auf den 100-Dollar-Schein in dieser Welt auf und wird regelmäßig in die Kamera gehalten.
Ganz süße Idee, finde ich auch nach wie vor.
Ja, eigentlich. Ja. Also wie gesagt, also als Buchleser kann man sich eigentlich nicht beschweren, abgesehen halt vom Ende. Da merkt man dann, beim Ende merkt man halt wieder den jungen wilden Stephen King, der einfach sagt, okay, und jetzt ist hier Feierabend, jetzt ist hier, verabschiede ich diese Figur mit einem dicken Mittelfinger. Ich muss jetzt aufhören, ich kann das ja hier gar nicht damals hier rein mit einem
Mach
Mittelfinger.
Alles und am Tisch.
Dann ist fertig mit dem Rums. So, ne? Edgar Wright baut das Ende dann tatsächlich noch mal ein bisschen mehr aus. Ja, also wie gesagt, als Buchleser okay. Als Filmgucker vielleicht nicht ganz so okay. Aber da lasse ich euch jetzt erstmal sprechen.
Ich muss sagen, also auch ohne das Buch jetzt zu kennen, teilt sich das trotzdem auch ähnlich auf. Also ich muss sagen, ich war so zwei Drittel tatsächlich ganz gut dabei. Ich finde generell, diese Ausmaße, die er aufmacht, ist auch wirklich eine große Stärke. Also, dass er wirklich einfach das ganze Land im Grunde zur Verfügung hat. Es wird jetzt auch nicht so explizit ausgenutzt, aber es ist halt viel größer als der alte Film. Und dadurch hast du auch wirklich irgendwie so eine Anspannung die ganze Zeit, gegen mir zumindest. Also ich fand, das Tempo legt ja ganz gut vor, das Spiel wird ganz gut aufgebaut. Du hast so eine Dauerparanoia, weil es ja auch darum geht, dass die Leute dazu angehalten wird, also die normale Bevölkerung, ihn anzuschwärzen. Also alle, die ihn irgendwie sehen oder erkennen, können Hinweise geben, dann kriegen sie halt selber irgendwie noch ein bisschen Kohle. Und diese Paranoia spürst du wirklich ganz gut, also gegen mir, wie gesagt, zumindest so. Und deswegen fand ich auch echt, dass das Tempo ziemlich hoch gehalten wird. Aber so ab dem Moment, wo dann Michael Cera auftritt, verliert es mich so ein bisschen. Also da wird halt dieser Grundgedanke von dem Spiel, was ziemlich gut funktioniert, einfach immer mehr fallen gelassen. Und da verliert er auch so sehr an Tempo, finde ich, der Film. Und nach hinten raus, da hat er mich, also war ich auch einfach nicht mehr richtig involviert. Also da, das ist so ein krasser Abfall. Also wie gesagt, die ersten zwei Drittel, ich würde auch nicht sagen, dass sie überragend sind, aber ich war gut unterhalten. Es war spaßig. Und das hat er mir am Ende dann nicht mehr gegeben. Das ist dann, und am Ende, dadurch ging ich dann doch mit einem ernüchterten Gefühl raus. Zusätzlich zu anderen Sachen, wenn wir dann noch konkreter vielleicht zur Action und so kommen. Aber jetzt kann erstmal Pascal seinen Senf hier rumspritzen.
Ja, also ich glaube, ich war schon etwas früher bei dem Film raus. Mhm. Ich fand die erste halbe Stunde fand ich richtig stark.
Ja.
Auch mit dieser Kamerafahrt, wie er von seiner Wohnung zu dem Network hinläuft, mit der musikalischen Untermalung, das hat dann wieder so diesen Edgar Wright-Vibe gehabt, dieses Zusammenspiel aus Audiovisualität, das fand ich sehr einnehmend, auch dass ich mich gefreut habe, wenn dann gleich die Jagd losgeht. Ich finde auch Glenn Powell ist direkt von Anfang an unglaublich charismatisch und hat eine extreme Präsenz, so dass man auf jeden Fall sich darauf freut, was da noch alles so kommen wird. Wenn die Jagd dann so langsam losgeht, finde ich, ist das große Problem dieses Films, dass Edgar Wright eine seiner ganz großen Stärken verliert, nämlich das Gespür für Bilder.
Mhm.
Ich finde, dieser Film hat keine interessanten Bilder. Und das zieht sich dann, wir sprechen ja hier von einem fast, 133 Minuten geht er ja, ne?
Ja, ich glaube ja.
Und wenn ich daran denke, selbst bei seinem allerersten Film oder bei seinem ersten Film, Shaun of the Dead, Hot Fuzz und was ist das für eine Fabulierlust, um es mal wieder zu sagen, das schöne Wort.
Endlich ist es
also
wieder,
was für eine Kreativität in der visuellen Gestaltung.
Ich möchte ein T-Shirt haben, wo Fabulierlust oder ich bin fabulierlustig.
Das stimmt, das ist gut. Ja, und das fand ich total ernüchternd, gerade im Kontext dieser Geschichte, dieser dystopischen Welt, wo man ja immerhin so ansatzweise in der ersten halben Stunde sieht, gerade wieder auch diese Szene, wo er läuft und man dann diese riesigen Bauten da einfach sieht, dass da einiges möglich gewesen wäre. Ich finde den leider visuell völlig uninteressant.
Mhm. Ja, ich muss auch sagen, also gerade dieser Aspekt, dass es Edgar Wright ist, hat mich tierisch gefreut, weil die Cornetto-Trilogie oder Scott Pilgrim oder Baby Driver oder auch Last Night in Soho, auch wenn ich da so das Finale nicht so mag, aber das sind zumindest alles immer Filme, wo du sofort auch so bestimmte Bilder im Kopf hast oder gerade bei Baby Driver, wie geil er ja dann auch versucht hat, so auf die Musik zu schneiden und dass der Soundtrack ja dann auch so das treibende Mittel ist, dich durch diese Story zu führen. Und ich hatte irgendwie so im Kopf, okay, das wird jetzt bei Running Man auch so, weil der Trailer, ich glaube, einer der ersten Trailer, der ist ja auch geil so auf den Trailer-Song dann irgendwie geschnitten. Und dann sitze ich so in diesem Film und denke mir so, okay, also das ist, glaube ich, der generischste Edgar Wright-Film aller Zeiten. Ja. Weil es ist wirklich, also keinerlei Spielerei mit Schnitt und Musik, so was du schon meintest, Pascal, auch so die Bilder. Ja, am Anfang sieht es alles noch spannend aus und ich fand auch, da muss ich euch beiden zustimmen, so diese erste Hälfte mochte ich wirklich, wenn so das überhaupt alles aufgebaut wird. Mhm. Und wir auch so ein bisschen hinter die Kulissen von Running Man schauen, dann tauchte ja auch Josh Brolin auf, den ich super fand. Ja. Coleman Domingo als Bobby T war absolut mega. So, mhm. Das waren dann aber auch so Figuren, wo ich dachte, so, okay, geil, eigentlich würde ich jetzt gerade noch mehr so von denen sehen wollen, weil ich muss dann auch sagen, so Glenn Powell, so gerne ich ihn auch sehen mag, irgendwann war mir auch so ein bisschen egal. Vor allen Dingen, weil ich so das Gefühl hatte, der Film weiß selber gar nicht so richtig, was mache ich denn jetzt mit ihm? Ist er der tragische Held? Ist er so ein Arnie-Verschnitt, der auch irgendwie coole Sprüche reißt? So, was mache ich jetzt mit dieser Figur? Und da hat's mich dann ehrlich gesagt bei ihm so ein bisschen verloren, egal wie viel Charisma er hat und wie sehr er mir seine durchtrainierten Bauchmuskeln in die Kamera quetscht, so, aber ich war dann bei ihm so ein bisschen raus.
Ja, mir hat das einigermaßen noch gereicht, muss ich sagen. Ja. Es teilt sich so ein bisschen auf. Also ich finde die Figur von Anfang an in dem Film nicht so spannend. Also der hat seine Wutausbrüche, okay, aber der hat halt eigentlich überhaupt keine Ecken und Kanten. Es wird immer wieder betont, dass er eigentlich ein super krasser, geiler Typ ist, der eigentlich immer Leuten hilft und ein total toller Hecht und Held ist. Und das passt auch zu Glenn Powells Spiel. Deswegen die Figur selber fand ich auch nicht spannend. Zumal du meintest ja auch, die wissen nicht so richtig, was sie mit dem machen. Das wird am Ende auch immer deutlicher. Also macht er das jetzt für seine Tochter? Ist er jetzt doch irgendwie der große Freiheitskämpfer und so? Das ist nicht so ganz klar. Ist ihm nicht so ganz klar. Es wird dem Publikum nicht so ganz klar. Aber ich finde, Glenn Powell macht das wirklich so mit so einer Präsenz und so charmant, dass es selbst am Ende, wo ich das drumherum nicht mehr so gut fand, ihm immer noch irgendwie die Daumen gedrückt habe. Also da hat er mich noch gehuckt. Also er hat mich noch über die Ziellinie gehievt an so am Ende. Das hat mir echt tatsächlich gereicht.
Ja, ich würde auch sagen, dass Glenn Powell da auf jeden Fall noch das stärkste Element ist, um dran zu bleiben. Die Figur ist tatsächlich nicht so interessant, aber er ist halt charismatisch genug, dass man darauf Bock hat. Und was du gerade angesprochen hast, dieses Freiheitskämpfer-Ding, wenn sie da irgendwie so Joker-mäßig oder Tribute von Panem-mäßig auf einmal der Held für die Unterschicht.
Das kommt auch so ein bisschen aus dem Nichts.
Wo kommt das her? Mhm. Und hä? Und warum, also
das reißt sich dann so
wirklich
ein bisschen.
So dieser politische Überbau, der dann nochmal draufgesetzt wird auf diesem eigentlich schon politischen Szenario, völlig, das verläuft völlig ins Leere, ist eigentlich nur erzählerischer Ballast, der nirgendwo hinführt, wo man auch, wie ihr beide schon richtig gesagt habt, dass man nicht weiß, wie man mit dieser Figur umgehen soll. Ist er jetzt eigentlich der verletzliche Familienvater, der für sein Kind, ist er der übermächtige Badass, der auf einmal die übelsten Skills drauf hat? Was ist er denn eigentlich?
Am Ende ist er halt Glenn Powell. Und das
am Ende ist er
funktioniert
Glenn Powell.
Einigermaßen für mich, aber als Figur nicht so super. Und was ihr vorhin meintet, das wollte ich halt auch noch sagen, also das deswegen war meine Enttäuschung dann auch so groß. Also einerseits, weil ich mich wirklich drauf gefreut hatte, wegen Edgar Wright und den Trailern, die mir Bock gemacht hatten. Aber gerade als Edgar Wright-Film ist es echt, also bleibt er so hinter seinen Möglichkeiten. Es gibt so ein, zwei Szenen, wo ich sagen würde, also erstmal gibt es diese Action-Szene im Hotel, wo es zumindest ganz gut kracht. Die ist relativ dynamisch, aber da wird halt auch nicht viel gespielt.
Und das Problem ist, du hast wahnsinnig viel von dieser Hotelsequenz halt schon in den Trailern verbraten
gesehen.
Das stimmt,
aber die ist als Action schon solide. Und dann gibt es aber so zwei Szenen, die kurioserweise auf engem Raum sind, obwohl wir jetzt einfach, also ich eigentlich gelobt habe, dass es so ein großer Film ist, die für mich dann aus Action sich noch am besten funktioniert haben. Das ist einmal so eine Szene im Flugzeug, die im Trailer auch schon angedeutet wird, im Cockpit, da wird ganz cool gefeiert auf sehr engem Raum. Und dann diese, und die ist halt am originellsten gefilmt, finde ich, weil ich auch nicht genau weiß, wie sie es dann am Ende gemacht haben, wahrscheinlich auch mit viel CGI, diese Kofferraum-Szene, wo er dann wirklich im Kofferraum ist, da gefilmt wird und die dann nahtlos übergeht in eine Action-Szene und eine Schießerei, wo ich am ehesten dachte, das ist der Edgar Wright, den ich die ganze Zeit gerne gesehen
hätte. Das stimmt. Ja. Das war wirklich eine tolle Szene, weil ich mir gedacht habe, wie geil ist das, eine Verfolgungsjagd aus dem Kofferraum
heraus. Ja, vor allem ist es so ein nahtloser Übergang. Ja. Wie gesagt, da haben sie wahrscheinlich auch viel getrickst.
Aber die Idee
und so.
Ist super.
Die Idee ist super und da merke ich halt am ehesten, das ist mein Edgar. Das ist mein Edgar Wright. Also so macht das doch so die ganze Zeit, aber ein Bruchteil davon ist halt drin und das ist schade, das ist verschenktes Potenzial. Also ich finde den immer noch solider als Actionfilm, aber als Edgar Wright-Film ist es dann doch irgendwie eine Enttäuschung.
Ich muss aber auch sagen, und das habe ich ja auch schon in meinem Review-Video gesagt, dass ich das so ein bisschen das Gefühl habe, dass Leute, wenn sie nur den Trailer gesehen haben, erwarten, glaube ich, einen ganz anderen Film als das, was du dann bekommst. Weil der Trailer ist ja wirklich nur auf Explosionen, auf Action und sonst was ausgerichtet, wo du wirklich denkst, geil, ich gehe jetzt ins Kino, ich kriege eine coole Action-Komödie. Und ich hatte so das Gefühl halt auch so, was die Action angeht, ist so spätestens ab der Hälfte dann so ein bisschen die Luft raus, weil zum Beispiel was Markus ja jetzt meinte mit dieser Sequenz im Flugzeug, die kommt dann ein bisschen später im Film, die fand ich dann ehrlich gesagt schon wieder nicht so spektakulär und die hat mich dann nicht mehr so vom Hocker gerissen. Da fand ich zum Beispiel die Sache im Hotel und halt auch das mit dem Kofferraum, das sind schon spannendere Sachen, aber dann denke ich mir auch immer wieder, Ding heißt doch auch immer noch Running Man, ich sehe ihn irgendwie kaum durch die Gegend runnen. Und da hätte ich mir, obwohl sie ja genau diesen Aspekt reinnehmen, der ja auch im Film ist, und das sind ja dann auch wirklich so diese Punkte, dass er dann auch im Buch, meine ich, dass im Buch er dann auch erfährt, dass die da so Deepfake-mäßig die seine Botschaften irgendwie umändern oder dass sie ihm Worte in den Mund legen und was da alles noch ist, da geht es dann auch viel darum, dass es das eigentliche Buch auch so, dass die Luft so dreckig und kaputt ist, dass du eigentlich so eine bestimmten Atemgeräte brauchst und da haben die auch alle irgendwie ihre Finger im Spiel und verkaufen natürlich so ein bisschen, wo du, wenn du das heute liest, denkst du so, oh, Pandemie, Maskenzeit, so, lässt grüßen so, ne? Und ich meine, das ist ja bei Stephen King ja auch im Jahre 2025 angesiedelt, so, und aber das war irgendwie am Ende des Tages so ein Film, wo ich wirklich gedacht habe, so, nee, zieht irgendwie nicht. Hat irgendeiner von euch Lumpen ein Handy dabei und hat es nicht auf den Flugmodus?
Das gezogen? Weiß ich nicht.
Ich habe meins im Flugmodus.
Ja, deinen Flugmodus, Markus, kennen wir ja.
Markus, na, was? Ich höre hier nämlich zwischendurch immer mal so ein bisschen was durchs Mikrofon
raus. Profis am Werk.
Ja, ja.
Ach, meiner unmöglich. Ist immer im Flug...
Oh, jetzt ist das Flugzeug abgestürzt. Wow, sorry.
War gut. Das Lustige ist, wenn das keiner hört, weil wir es nur über den Kopfhörer hören, dann denken sie auch, was habt ihr schon gesagt.
Hier war gerade ein bisschen Rauschen, ein bisschen...
Ja, wahrscheinlich. Was? Wo? Jetzt bin ich raus. Jetzt habt ihr mich
rausgebracht. Wir waren bei... Irgendwie alles nicht so actionreich. Nicht so actionreich. Genau, Trailer. Ja. Dass der Trailer dich so ein bisschen
genau. Auf die falsche Fährte lockt. Das ist aber im Film ja selber auch so ein bisschen so. Also die haben auch Schwierigkeiten, ein bisschen die verschiedenen Töne unter einen Hut zu bringen, finde ich.
Ja,
also das ist halt, du hast halt diesen harten Action-Thriller, teilweise hart. Ich war auch ein bisschen überrascht, so ab der Hälfte des Films, dass das jetzt doch, ich war mir nämlich nicht sicher, ob es jetzt ein R-Rated-Film ist oder nicht, aber dann fluchen sie auf einmal doch um und dann spritzt doch ein bisschen mehr Blut. Das war auch noch so halb gar. Und dann diese satirischen Spitzen und dann doch irgendwie wieder so ein bisschen Comedy-Typ und so. Also ich finde, das kriegt er nicht so ganz unter einen Hut manchmal auch.
Lässt sich alles von der Figur ableiten auf den gesamten Film, dieses Unausgereifte. Genau.
Obwohl ich finde, dass zumindest die satirischen Spitzen schon auch, weil auch gerade über auch Colman Domingos Figur, das trifft schon ganz gut, das funktioniert schon ganz gut. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, es sind im Grunde immer noch die gleichen wie damals. Ne? Also selbst diese Deepfake-Geschichte hat er, was ich erstaunlich fand, als ich ihn jetzt nochmal gesehen hatte, den alten Film, weil war mir nicht mehr bewusst, dass er das da auch schon aufgreift. Ja, zu einer Zeit, wo sowas noch gar nicht, also dass er wirklich die Gesichter austauschen, Bilder manipulieren und so.
Arnie war
visionär.
Also,
im Grunde schon. Also dem fügen sie jetzt auch nicht wirklich irgendwas hinzu, aber es ist halt immer noch relevant und aktuell. Damals war es halt eher so visionär, als Warnung vielleicht. Heute ist es im Grunde das Spiegelbild von der Gesellschaft.
Ja, tagesaktuell. Ne?
Also das passt schon ganz gut, das funktioniert auch einigermaßen. Aber es beißt sich halt manchmal so ein bisschen untereinander mit den Tönen, die sonst so angeschlagen werden, finde ich. Ja.
Ja, ist ein recht glatter Blockbuster, würde ich sagen. Und das ist sehr schade.
Ja, aber dann frage ich mich auch wieder, weil ich meine, wir sind jetzt so in unserer Bubble, ne? Wir verfolgen sowas. Ich kann mir vorstellen, dass wenn die Leute da reingehen, dass sie dann auch durchaus ihren Spaß daran haben werden. Weil ich meine,
das ist ja
an sich eine coole Welt und hast ja auch wirklich coole Leute, die das spielen. Wie gesagt, auch Josh Brolin und William H. Macy taucht ja auch noch mit auf und Michael Cera ist noch mit dabei und du hast Josh Brolin und noch einen, den wir nicht verraten wollen, bei dem ich gar nicht wusste, dass der da überhaupt mit dabei ist und bis dann die Maske gezogen wird. Ja. So, dass,
aber kein Plan, um wen es geht.
Ja, ich weiß, aber das ist auch so. Da habe ich mir auch den Reveal nicht ganz verstanden.
Warum nee, ich so auch nicht. Vor allem, weil sie da so ein krasses Ding draus machen. So, und am Ende
ist der bekannt?
Ja, der Schauspieler ist schon bekannt, ja. Aber jetzt auch nicht so wow bekannt.
Dass ja, es war, auch jetzt kein, es war jetzt auch kein Geheimnis, dass er in dem Film mitspielt.
Ja,
also,
aber ja, ansonsten, ich ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ich gucke so auf die Uhr, sehe, halbe Stunde ist um. Ich habe eigentlich gefühlt auch alles jetzt gesagt, was man über diesen Film sagen kann, oder? Ich finde es halt krass, dass der war ja relativ teuer, ne? Also
ich war auch überrascht, wir haben da ja nach dem Kino drüber gesprochen, dass er irgendwie 110 Millionen...
Aber das sieht man dem schon auch an. Also ich finde, das sieht schon... Ich finde auch wirklich, dass...
Am Anfang finde ich ja, aber zum Ende hin so, wenn sie dann ja wirklich mehr dann auch so auf wir sind irgendwo...
Das stimmt, aber ich meine, so egal, ob man die Flugzeugszene jetzt wirklich packen fand oder nicht, da feuern sie auch schon ordentlich was ab und so. Mhm. Also das merkt man schon. Das ist jetzt, also gerade für heutige Blockbuster-Verhältnisse ist es ja auch nicht... an der oberen Grenze und so, also da ist es ja noch fast moderat, aber ich finde, das sieht man schon. Ich finde auch gerade wirklich, das hatten wir ja so ein bisschen angeschnitten, dieses Worldbuilding auch ziemlich cool gerade am Anfang. Mhm. Es wird einem nicht total um die Ohren gehauen, du kriegst es halt nebenbei mit. Das hattest du ja im Alten im Grunde gar nicht, dadurch, dass du diesen begrenzten Raum hattest in dieser Arena. Das ist auch so ein Nebeneffekt von diesen Ausmaßen. Du hast wirklich einen Einblick in diese Gesellschaft und so, das funktioniert für mich auch noch ganz.
Ich finde, es sieht aus wie ein 70 bis 80 Millionen Film.
Ja, gut. Also, krass. Bis 70 bis 80 110. Millionen. Ey. Ja.
110 finde ich schon dolle.
Für sowas gehen wir nicht ins Kino.
Vielleicht kostet er, hat er ja auch 70, 80 gekostet und Glenn Powell hat noch 25 bekommen.
Glenn Powell ist wahrscheinlich auch nicht mehr so günstig,
wahrscheinlich.
Der Mann der Stunde.
Schade.
Schade. Wie gesagt, ich hatte über weite Strecken Spaß, aber es ist trotzdem schade. Ja, ich will es noch mal betonen.
Ich will es nur nicht,
das ist halt, also ich fand den jetzt nicht komplett kacke, aber es ist halt verschenkte Chance, wie damals eigentlich schon. Damals war es auch schon verschenktes Potenzial, bloß in anderer Richtung.
Ja, aber ich finde, der Film war ehrlicher. Damals, wollte ich gerade sagen, ich finde, der Film damals wusste, dass er einfach doof ist.
Ja.
Der wusste, dass er halt wirklich geschrieben ist für Arnie und sonst für niemanden, weil ob sie da noch seinen komischen Love Interest mit drin haben, deren Namen ich nicht mal mehr weiß, die halt irgendwie am Anfang ein bisschen freizügig rumhüpfen darf, damit du dann auch noch irgendwie so ein bisschen Erotik mit drin hast. Aber ansonsten ist es ja gefühlt wirklich Arnie und der Film kriegt halt, oder beziehungsweise Arnie kriegt halt, wofür du ihn liebst. Er hat seine One-Liner, er macht ein bisschen seine Action, knallt ein bisschen Leute ab und das war's dann so. Und da... Ich bin ehrlich, also ich glaube, ich würde mir lieber halt nochmal den 87er-Film anschauen, als jetzt den von 25.
Ja, ich glaube, rein aus Wertungssicht hätte ich den, glaube ich, oder habe ich, glaube ich, beiden die gleiche Wertung gegeben, aber irgendwie ist der, geht es mir auch so, also höheren Wiederschauwert hat für mich auch der alte und Wiederverklärung durch Nostalgiebrille, er ist einfach irgendwie charmanter, auch aus den genannten Gründen, die du hattest, also.
Ja, der will nicht mehr, als er ist. Oder er tut nicht so, mehr zu sein, als er in Wahrheit
ist. Das ist jetzt so bei dem ein bisschen anders, bei dem neuen,
ja. Ja, deswegen würde ich auch immer sagen, guckt euch lieber den alten an und lest das Buch.
So, vor allem, das Buch liest sich schnell. Also das hast du eigentlich gut so, wenn du ein Wochenende nichts zu tun hast, hast du es auch durchgelesen.
Oder wenn ihr nicht lesen wollt, macht ein Hörbuch.
Oder so, ja. Oh, wie geil wäre das, wenn es ein Running Man Hörbuch gibt, das Arnold Schwarzenegger. Oh,
Obwohl ich ja echt zugeben musste, ne, ich habe, weil es einfach so einer von meinen Dauer-Fernsehfilmen von damals war, ich hatte den jetzt, als ich nochmal geschaut habe, auf Englisch angefangen und musste dann auf Deutsch umschalten.
Oh, nee,
ich finde, es ist echt auch hart.
Ich finde auch Thomas Dannenberg als Arnis halt Endstufe.
Der holt halt so viel noch mehr raus. Ich meine, es ist natürlich ikonisch, Arnis.
Vor allem auch Arnie, denn selbst wenn er nicht sein.
Genau, das war nämlich die Stelle, wo ich dann umgeschaltet habe, weil das ist so. So, boah, ey, Arnie, meine Güte.
Das ist schon geil, ja.
Bin immer wieder überrascht. Also klar, er hat die Präsenz und ist ein geiler Actionstar. Ich liebe ihn und auch viele seiner Filme. Aber ich bin trotzdem immer noch überrascht aus heutiger Sicht, wie krass seine Karriere einfach war. Weil, also wenn man sich das so anguckt, also auch als Schauspieler, ich meine, das.
Ja,
es ist schon
vieles glücklich zusammengelaufen.
Ich bin auch
dankbar dafür, aber es ist schon, wenn man so Sachen im Original sich anschaut.
Aber das Ding, es gab doch auf Netflix, glaube ich, diese dreiteilige Doku über ihn, wo sie erst Arnie der Bodybuilder, Arnie der Schauspieler und dann Arnie der Politiker. Und was ich ja zum Beispiel gar nicht wusste, dass er eigentlich so nachdem er von dem Bodybuilding weg war, ist er dann auch erstmal irgendwie ins Immobiliengeschäft eingestiegen und war zu dem Zeitpunkt dann eigentlich schon Millionär und hat dann gesagt, und jetzt will ich Schauspieler werden. Und ich glaube, das hat ihn am Ende gerettet, weil er dann sich auch so ein bisschen, er brauchte nicht das Geld und hat dann einfach gesagt, okay, ich nehme die Rollen, die ich wirklich haben will und baue mir das halt wirklich auf. So, weil ich
glaube, Prinzip eine ganz andere Geschichte als bei Stallone einfach. Ne?
Genau, ja, weil sonst, wenn er so ein bisschen, sonst hätten sie ihn halt überall so getypecastet und dann wäre er halt immer irgendwie so der große Typ, der nichts sagt, so klar, das ist mit James Cameron dann am Ende auch irgendwie passiert, aber er hat sich das halt selber ausgesucht, auch so diese Conan-Sachen oder so. Ne?
Ja, und ist halt ikonisch. Ich mein,
das, und ich finde es auch geil, dass er sich das bis heute einfach irgendwie beibehalten hat, sei es nun gewollt, ungewollt, dieser Akzent, aber das ist schon sehr, sehr cool.
Ja, und allein die Physis und die Präsenz, wie gesagt, das funktioniert alles super, aber das ist schon...
Ist der größte Actionstar aller Zeiten, brauchen wir nicht
drüber reden. Irgendwie noch ein Kuriosum. Ja.
Bester Arnie-Film?
Boah, ey, das kannst du doch nicht einfach so fragen.
Bester Arnie-Film.
Terminator 2.
Terminator
ja,
2,
wahrscheinlich würde ich auch sagen, Terminator, aber es ist fast eine langweilige Antwort, oder?
Aber also mein Lieblings-Arnie-Film immer noch Conan der Barbar.
Oh. Ja, okay, auch schön, auch schön. Das,
also den
gucke ich halt auch. Predator ist halt auch geil.
Ja, aber...
Also Predator ist auch geil, ja. Der erste Terminator ist auch geil.
Ja.
Ja. Bester Edgar Wright-Film?
Hot Fuzz bei mir. Boah, und da, also, da weil ich, da auch ich am ehesten Action. Hot Fuzz, guck dir die Action in Hot Fuzz
an. Ja, Hot Fuzz ist toll, aber Hot es ist nicht der beste.
Nein, für mich schon, aber guck, ich meine jetzt auch aus Action-Sicht im Hinblick auf diesen Film jetzt. Also
ich glaube, also für mich glaube ich, also ich schwanke zwischen Shaun of the Dead und Scott Pilgrim. Ich glaube, würde aber sagen, wahrscheinlich Shaun of the Dead, einfach weil der auch so geil mit diesen ganzen Regeln von diesem Horror-Genre-Zombie-Film-Ding spielt. Aber Scott Pilgrim, ich weiß noch, als ich ihn damals im Kino geguckt habe, ich war halt auch weg, hin und weg, wie er so dieses so Comic und Videospiel so in eins packt, auch mit dieser Action, mit diesen unterschiedlichen Figuren. Deswegen, ich kann mich nicht so ganz entscheiden.
Was der visuell abfeuert, ist echt.
Bei mir wäre es Shaun of the Dead.
Ja, dann sage ich Scott Pilgrim, dann haben wir dann haben drei wir unterschiedliche
nicht zuletzt,
Filme.
Weil das so ein schöner Film über Freundschaft ist, der am Ende auch wirklich berührend ist. Toller, also wirklich grandios.
Okay, wenn wir schon so abschweifen, dann habe ich auch noch weil wir haben ja jetzt wir haben, glaube ich, sehr früh schon darüber geredet, 2025 das große Stephen King.
Ja, stimmt. Ja, das ist auch noch ein gutes Thema.
Es gibt zwei Serien, von denen läuft eine, It Welcome to Derry, gerade noch. Wir haben zumindest alle die erste Episode gesehen.
Ich habe drei jetzt gesehen.
Ich auch, aber ich weiß, dass Pascal irgendwann halt ausgestiegen ist.
Irgendwann. Nach einer halben Folge im Kino.
Nach der ersten Folge.
Dann gab es ja noch dieses The Institute.
Das stimmt.
Das war so ein Shadow Drop auf MGM.
Ja,
Plus.
Irgendwie so. Ja, ne? Irgendwie so. Und dann hatten wir drei Filme. The Monkey von Osgood Perkins relativ früh im Jahr, dann The Long Walk von Francis Lawrence, haben wir ja auch über beide auch, gibt es einen Podcast und jetzt halt The Running Man
und Life of Chuck.
Ah ja, stimmt, Life of Chuck, siehst du, ja stimmt, der wird hier sogar noch bei
USA
2024.
War der letzte,
deswegen auch hier die nicht allzu schwere Frage. Welchen fandet ihr davon am besten?
Long Walk.
Ich habe Long Walk nicht gesehen, aber wenn ich Life of Chuck mit reinnehme, auf jeden Fall Life of Chuck.
Und
ich muss sagen, dass ich Monkey schlechter fand als Running Man. Auf jeden Fall. Vielleicht interessanter, aber schlechter.
Nee.
Ich schon.
Ich finde, dass Running Man der schlechteste ist.
Ja, nee, da so weit gehe ich nicht.
Ich fand Monkey schon doch auch schlechter. Dann wäre es für mich, dann würde Running Man kommen, dann würde Long Walk kommen und ich bin halt einfach schockverliebt in Life of Chuck.
Ich habe letzten Monat endlich nachgeholt.
Ja, ich habe mir den jetzt auch auf Blu-ray gekauft und direkt nochmal geguckt. So, ich mag der. Und wie gesagt, ich kann auch verstehen, dass Leute sagen, irgendwie so super kitschig, aber das ist halt wieder so ein Film, so der macht persönlich mit mir einfach was und der drückt irgendwo die richtigen Knöpfe und dann bin ich hin und weg, deswegen Life of Chuck.
Geht mir ähnlich. Habe ich vorher auch irgendwie schon mitgerechnet und war dann tatsächlich so.
Ja, ich als großer Mike Flanagan-Fan war dann doch eher enttäuscht davon, aber es ist immer noch ein sehenswerter Film, muss man einfach sagen. Aber ich fand Long Walk wirklich stark.
Habe ich leider eher noch nicht gesehen.
Wissen wir, Markus.
Habe ich leider noch nicht gesehen.
Auch wieder so ein Ding, wo man sagen kann, sehr dicht am Buch.
Bis aufs Ende.
auch bis aufs Ende. Und halt natürlich, weil es einfach darum geht, dass irgendwie im Buch 100 Jungs wandern durch die Gegend, so nach dem Motto, das kürzen sie halt runter, im Film sind es ja nur noch 50.
Ja,
und
was okay
sie packen halt so ein paar Charaktere aus den Büchern so in eine Figur rein, so dann das so ein bisschen, aber ansonsten
das ist schon okay.
Auf jeden Fall alles irgendwie so Verfilmungen, The Monkey habe ich nicht gelesen, aber die zumindest dicht an dem dran sind, was sie auch tatsächlich irgendwie.
Und beides Bachmann-Sachen, ne?
Long Walk ist auch der Richard Bachmann, genau.
Ja, den will ich noch nachholen. Ich habe jetzt sowieso meine Liste da an Sachen, die wirklich hohe Prio haben für Ende des Jahres noch, weil jetzt langsam die Jahresend
ist. Komm, hau raus. Was steht noch drauf?
Müsste ich nachgucken, aber mein Handy ist im Flugmodus, das kann ich jetzt gar nicht mehr benutzen. Ich weiß nicht, Weapons muss ich ja noch gucken.
Hast du noch gar nicht gesehen?
Nee, und zumal ich jetzt ja bald hier zum Resident Evil Set darf. Und dann, bevor ich mit Zeki da spreche, will ich Weapons noch gesehen haben. Weapons, ja, Long Walk auf jeden Fall. Memoiren einer Schnecke steht noch ganz weit oben bei mir. Die habe ich mir jetzt auch geholt. Weiß ich nicht, was gibt's noch? Was habe ich noch nicht gesehen, Pascal?
Ich kann ja mal kurz auf meine Liste gucken.
Nosferatu habe ich auch noch nicht gesehen.
Soll ich mal rausrutschen, ganz frech?
Rutsch mal
raus.
Nosferatu habe ich noch nicht gesehen.
Ich muss unbedingt Bogonia noch gucken.
Bogonia würde ich auch noch gerne gucken, eigentlich.
Den will ich.
Und Nosferatu ist krass.
Ja, also das ist so, das sind, glaube ich, so die oberen
Filme. Avatar 3 kommt ja noch.
Muss ich erstmal Avatar 2 gucken.
One Battle After Another?
Ja, Mann. Ja.
Hallo?
Stimmt, ja. Der ist ganz oben. Ja, leider nicht geschafft.
The Order?
Ja, stimmt, den habe ich mir jetzt selber wieder schmackhaft gemacht. Weil
kann ich
neulich
sehr empfehlen. Jude Law, Nicholas Hoult.
Okay. Ich habe ihn neulich auch in einem Artikel empfohlen, ohne ihn.
Oh.
Nein, also auf Grundlage von unserer, haben wir eine Kritik dazu gehabt? Ich weiß gar nicht, aber auf Grundlage von einem Artikel
hatten wir
empfohlen, genau. Da habe ich mir selber nochmal Lust drauf gemacht. Also den
ja, und dann noch so ein paar kleinere Dinger, die ich richtig krass fand. Ja, Sirat und sowas, ja, Miroir, aber da brauchen wir
so Sachen, die, naja, allein zeitlich nicht, ja. Also das. Ich bin froh, wenn ich die Filme schaffe, die ich jetzt aufgezählt habe. Aber ja, das muss noch sein. Und Long Walk ist muss auf jeden Fall auch sein.
Long Walk, ja. Jo. Was geben wir denn jetzt eigentlich dem laufenden Mann?
Ich gebe 2 von 10. Nein, 2 von 5. Uninteressant.
Ja, ich habe 3 gegeben. Ich habe auch die Kritik geschrieben bei uns. Die ist auch online jetzt. Bin ich auch voll dabei. Ich habe ja im Grunde das alles schon gesagt. Ich hatte Spaß und...
Mann, ja, das ist wirklich Spaß.
Ich wollte es nur mal noch als Fazit sagen. Kennt ihr nicht ein Fazit, das nochmal alles zusammenfasst?
Ja.
Ich finde, der macht dem Titel schon irgendwie alle Ehre, auch wenn er jetzt nicht die ganze Zeit rennt, aber der hat schon ein gewisses Tempo, der treibt das schon irgendwie ganz gut voran.
Ich habe mich apropos...
Aber es wird so umso krasser dann ausgebremst und bleibt hinter seinen Möglichkeiten zurück. Und wie gesagt, vor allem als Edgar Wright-Film ist es eine Enttäuschung.
Apropos Running, ich habe so das Gefühl, es gibt diese eine Sequenz, in der Glenn Powell rennt. Und da hatte ich so das Gefühl, ich glaube, Tom Cruise hat ihm so ein bisschen gezeigt, weil er rennt, finde ich, sehr nah an dem, wie Tom Cruise denn auch rennt. Weil Tom hat ja immer so die Arme wirklich so fast so im rechten Winkel, die Hand nicht zusammen, sondern wirklich raus. Und dann ist er immer so wie so ein Roboter eigentlich schon fast.
Es gab ja auch ein Interview mit Glenn Powell, wo er erzählt hat, dass er als allererstes Tom Cruise angerufen hat.
Genau,
um sich auf den Film vorzubereiten.
So. Es hatte ich auch auf Instagram gesehen, die haben ja auch irgend so ein Screening zusammen gehostet, also Tom Cruise
Tom
und
Tom Cruise
Glenn
ist ja der Mentor
Powell.
Von
ja,
Glenn
ja,
Powell.
Ja, ja, ja. Und deswegen, also ich glaube, der hat ihm auch gezeigt, komm hier, so hast du zu laufen,
so
dann sieht das cool aus.
So rennt man.
Aber ist auch echt, also hat er auch übers Rennen, hat er auch irgendwie, also ich hatte ein Interview mit ihm online, das war auch, also auch wieder, er ist auch einfach so ein Charmbolzen, also nicht nur in der Rolle und so, er ist super, super netter, charmanter Typ. Und da hat er auch irgendwie übers Rennen erzählt, dass er irgendwie über das sehr oft teilweise machen musste und irgendwie teilweise auch dann sich sehr wehgetan hat, weil er irgendwas mit Nebel und Sachen in den Weg gelegt und so. Das ist wohl gar nicht so einfach, wie man denkt, so ein Rennen in einem Film. Also deswegen.
Unglaublich.
Krass. Danke, dass er sich so ins Zeug gelegt hat.
Danke.
Ja, er hat sich ins Zeug gelegt. Also das kann man nicht anders, das kann man schon sagen.
Cooler Typ.
Ja.
Also ich gebe 2,5.
So.
Und damit sind
haben wir
genau so
in der Mitte.
Und das war's. Ich gucke auf unsere Zettel, was wir so demnächst so bringen. Da steht dann für nächste Woche so Wicked Teil 2. Bin gespannt.
Ja.
Und da steht auch noch ein Podcast mit einem Menschen, der hier zu Gast war.
Die Leute warten schon drauf.
Die Leute warten auf, kommt er dann auch jetzt demnächst? Oder?
Ich denke schon.
Okay. Vielleicht schneller, den, als man denkt.
Den gibt es nicht als Video, den gibt es dann tatsächlich nur zu hören.
Aber wenn ihr das hier als Video seht, vielleicht ist er dann schon irgendwo da.
Nee, also laut meiner Liste nicht. Nee, weil der soll am 14. 14. kommen.
Ist doch die Woche jetzt.
Ja, aber der kommt am 13.
Ja.
Ja, aber so, wenn ihr das als Video seht, hört mir doch mal zu, Jungs.
Also, sorry.
Einmal mit Profis.
Ja, sorry. Markus ist halt der Kluge in unserer Familie. Ja. Kann so mit Worten und so umgehen.
Oh, wie schön, den Bogen jetzt wieder mit Familie und so
gemacht. Geil, oder? Familie.
Ist geil, unser
so Vin Diesel hier.
Corona trinken. Genau.
Corona kann man auch trinken?
Ja, geil. Kann man trinken. Haben die bei Vin Diesel immer gemacht. Geil. Gut.
So. Ja,
Das
haben wir es ausgereizt.
So, ich verabschiede mich von meinen beiden Brüdern, weil das sind sie im Geiste. Der fabulierlustige Pascal. Ich wollte jetzt eigentlich müsste man so wie hier Schwiegertochter gesucht, so der fabulierlustige Fabian wandert gemütlich durch die Heide. Jetzt will mir aber spontan, was ist denn
der prickelnde Pascal?
Prickelnde Pascal.
Der prickelnde Pascal.
Patent hatten sie bei P immer. Der patente Pascal.
Ja, der patente
Pascal. Ja. Und der mahnende Markus.
Oder der manische.
Der manische.
Auch manchmal, wenn die Kameras aus sind oder wir PMS machen.
Ja.
Letztes Mal, wie ich geschrien habe, also ins Mikro gebrüllt.
Ja. Und der sehnsüchtige Sebastian.
Der sehnsüchtige Sebastian.
Er sehnt sich immer nach einem guten Film.
Ja. Oder zumindest mal wieder nach einem guten Edgar Wright-Film. Ja. Ich weiß nicht, sind wir jetzt eigentlich bei Edgar Wright an, ich hatte letztens mit einem Kumpel die Diskussion, sind wir jetzt bei Edgar Wright an einem Punkt angekommen, wo wir uns nicht mehr auf den nächsten Edgar Wright-Film freuen? Einfach weil so die letzten Sachen so irgendwie, also für mich ist zum Beispiel Guillermo del Toro jemand, der echt so abgerutscht ist, so früher hast du dich gefühlt auf jeden Guillermo del Toro gefreut und mittlerweile, also ich habe jetzt dann auch endlich mal Frankenstein nachgeholt und denke mir, ja, der sieht toll aus, aber irgendwie juckt mich das alles nicht mehr so und jetzt, ich habe so langsam Angst, dass Edgar Wright auch so in diese Kategorie für mich fällt. Also ich will mich noch auf seinen nächsten Film freuen, egal was es denn ist, aber ich würde mir halt wünschen, es kommt dann mal wieder so ein reiner Edgar Wright-Film, so wirklich was, wo er irgendwie sich so richtig austoben kann. Weil hier hatte ich auch so das Gefühl, vielleicht kommt dann irgendwann raus, ja, Studio hat gesagt, ja, das muss so und so und so und wir wollen das klassisch, stringent und jetzt nicht groß noch Schnickschnack hier mit auf die Musik abgeschnitten und sonst irgendwie was so.
Ja, die Gefahr ist da. Ich glaube, hierfür hat er sich auch irgendwie selber beworben damals. Ne?
Ja, ja, er war ja, glaube ich, irgendwie von Anfang an, dass er sowas auch unbedingt
machen
wollte.
Schon Jahre bevor das konkret wurde, hat er gesagt, er will das auf jeden Fall machen. Deswegen schön, dass es für ihn geklappt hat. Aber ja, die Gefahr ist natürlich da, wenn das jetzt langsam so verläuft. Aber noch, wenn ich in mich reinhorche, ist es noch nicht so weit. Also wenn jetzt Edgar Wright was Neues ankündigt, habe ich Bock drauf, in der Hoffnung, dass das halt
gut.
Gerne auch wieder vielleicht mit einem kleineren Budget als das jetzt.
Ja.
Und du so?
Und du so?
Ja, ich muss ja sagen, ich war nie der mega, mega Edgar Wright-Fan.
Jetzt geht's aber los.
So richtig umgehauen haben mich nur seine ersten beiden.
Ja, gut.
Danach war es dann schon so...
Jetzt kommt's nämlich raus.
Also die ersten, warte mal, wann kam denn Scott Pilgrim? Kam der zwischen Hot Fuzz und World's End?
Würde ich fast sagen, oder?
Genau, warte, ich befrage.
Zauberkugel. Ich mach mal meine Antwort extra langsam.
Meine Grabesquellen sagen.
Also Scott Pilgrim kam 2010 und 2013 war World's End.
Ja, genau.
Hot Fuzz war 2010.
Dann sage ich, seine ersten beiden, Scott Pilgrim, fand ich aber auch noch sehr, sehr gut. Danach hat es dann schon danach hat es eher nachgelassen, dass mich die nicht mehr alle so wahnsinnig umgehauen haben. Deswegen bin ich da, glaube ich, so ein bisschen raus. Ich bin aber immer interessiert an einem Edgar Wright-Film. Ja. Ne? Und bei Guillermo del Toro ist es schon seit...
Er ist immer so knuffig, wenn man ihn irgendwie
sieht. Ja, das
man nimmt ja auch seine ganze Leidenschaft immer ab und so, aber es ist halt, wird ihm einfach zu viel Freiheit inzwischen auch gelassen bei Netflix.
Das Einzige, wo ich mir bei Guillermo del Toro wirklich noch ein Bein ausreißen würde, das zu sehen, wäre wirklich seine Verfilmung von At the Mountains of Madness. Diese H.P. Lovecraft-Roman, wo er schon so viel eigentlich immer drüber geredet hat, dass er es mal machen wollte und will und
Schön aber für jetzt, Netflix. Mm.
Ja, aber jetzt habe ich ja gehört, jetzt will er ja irgendwie zurück von so Monsterzeug und Filme machen wie in den 70er Jahren. So.
Oder Hellboy 3 noch mit einem 80-jährigen Ron Perlman.
Ja. Nehme ich auch. Ich weiß nicht, ich habe den neuen, Crooked Man.
Ja.
Der irgendwie so heimlich still und leise jetzt so veröffentlicht wurde, aber auch nur so Direct-to-DVD-Streaming-Kram. Ich auch dachte, okay, wenn es den mal für 99 Cent bei Amazon Prime
gucke ich mir den. Dann lasse ich den mal verfallen.
Dann leihe ich ihn mir aus und lasse ihn verfallen. Das habe ich schon mit besseren Filmen gemacht.
Das passiert mir so häufig, wie viel ich mir da hole und dann ist irgendwie so, ah, upsi, ja, stimmt, den hatte ich da ja auch noch. Ja, wild. Gut. Wild. Die wilden drei verabschieden sich
die
jetzt.
Wilden Kerle.
Wisst ihr was?
Wilden
Kerle. Ich hatte Spaß bei diesem Podcast.
Du hattest Spaß?
Ja, ich hatte Spaß. Geil. Nicht nur bei dem
Warte mal ab, bis wir PMS machen. Dann haben wir alle richtig Spaß.
Ja, nur, dass ich ist davon am Ende Fall, nichts mehr weiß.
Ist auf jeden Fall auch eingeplant für alle, die sich fragen, wann saufen die Herrschaften mal wieder? Passiert. Sehr bald.
Es wird passieren.
Es wird passieren.
Wir trainieren schon hinter verschlossenen Türen und dann auch bald sowieso. Wieder in der Öffentlichkeit.
Ja. Wir sind im Training gerade.
Wir sind im Training. Ganz wild. Gut, dann, das war's. Pascal, vielen Dank.
Sehr gerne.
Markus, vielen Dank. Euch da draußen, ganz vielen Dank. Schreibt uns in den YouTube-Kommentaren, schreibt uns in den Kommentaren bei Spotify, schreibt uns an leinwandliebe@filmstarts.de, was auch immer. Öffnet euch uns und wir freuen uns. Und damit sagen wir Tschüss, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.